habe jetzt Katja Maurer in der Leitung. Hallo. Du bist von Medico International und es soll um Haiti gehen. Haiti, ja, da können sich die Hörerinnen schon denken, da wird wahrscheinlich jetzt wenig Hoffnungsvolles kommen. Vielleicht kannst du mal die aktuelle Situation kurz beschreiben. Also es gibt eine Hungerkatastrophe, aber wie stark ist die?
Haiti ist tatsächlich immer gut für schlechte Nachrichten. Eigentlich würde ich gerne gute Nachrichten erzählen, aber zurzeit ist es nicht möglich. Haiti erlebt gerade eine schwere Hungerkrise. Es gibt solche Unterscheidungen im Rahmen der UNO zwischen akutem Hunger und katastrophischem Hunger. Also mehrere 1,2 Millionen Menschen sind von akutem Hunger bedroht. Tatsächlich sind aber in Port-au-Prince fast 20.000 Menschen wirklich in Gefahr zu verhungern. Das ist eine Mitteilung des Welternährungsprogrammes. Das liegt daran, dass in Haiti eigentlich seit Juni letzten Jahres, also seit anderthalb Jahren, ein kompletter Ausnahmezustand herrscht, und zwar nicht vom Staat dekretiert, sondern einfach kein Staat mehr in der Lage ist, die Probleme zu lösen. Der Staat ist in der Hand einer korrupten Elite, die eng verknüpft ist mit bewaffneten Gruppen, und diese bewaffneten Gruppen verhindern seit Monaten die Einfuhr von Erdöl, und Haiti hat überhaupt keine eigenen Energiequellen, deshalb schließen alle Krankenhäuser, schließen Schulen, es herrscht wirklich eine Gewalt, wie sie in Haiti noch nie in der Form gegeben hat, und das ist auch der Grund, warum Hilfsleistungen nicht an die Leute kommen und warum diese Hungerzahlen so schrecklich sind. Es ist also eine Polykrise in jeder Hinsicht.
Ja, du hast geschrieben, dass es sich da um 200 Gangs handelt, die halt irgendwie politische Hintermänner, ja wahrscheinlich eher Hintermänner als Hinterfrauen haben. Ja, das ist so ein bisschen ein schwierig zu durchschauendes Konstrukt. Also haben da verschiedene politische Fraktionen, Gangs, die dann gegeneinander kämpfen, ich glaube, du musst einfach nochmal ein bisschen genauer erklären, wie diese Gangs aufgebaut sind und was dahinter steht.
Also ich denke, man kann in Haiti nie von der gegenwärtigen Lage sprechen, ohne tatsächlich auch ein bisschen in die Geschichte zu gehen, sonst versteht man das nicht. Haiti ist auf eine bestimmte Weise eigentlich seit Beginn des letzten Jahrhunderts eine Form von Failed State, weil tatsächlich es ein Land ist, an dem sehr viel interveniert wurde, entweder durch von außen aufgezwungene Verschuldung oder durch direkte Intervention der USA, die über 20 Jahre in Haiti waren und faktisch alles, was da an staatlichen Strukturen vorhanden war, entmachtet hat und sich an deren Stelle gesetzt hat. Dasselbe ist nach dem Erdbeben 2010 passiert. Also wir haben eine Kontinuität von Zerstörung eigener gesellschaftlicher, öffentlicher Infrastrukturen ersetzen durch ausländische Mächte. Dann haben wir eine 50-jährige Diktatur durch Duvalier, Clan, Vater, Sohn. Und hier haben wir schon diese Form der Gangs. Das waren damals die Tontons Maguts. Das waren wirklich grauenhafte paramilitärische Banden, die aber sehr eigenständig reagiert haben, aber von der Duvalier-Diktatur aufgestellt, finanziert und kontrolliert wurden. Und aus dieser Zeit stammt eigentlich noch also diese Tradition, dass Politiker verknüpft sind mit bewaffneten Gruppen, die sich aus den Elendsvierteln speisen. Es gab also auch unter Aristide, dem Befreiungstheologen, der dann durch militärische Intervention abgesetzt wurde, eine mit ihm verknüpfte bewaffnete Gruppierung, die aus Cité Soleil, einem berühmten Elendsviertel, stammten. Aber das war doch immer klar durchschaubar. Was wir aber jetzt erleben, ist, dass wir ein Übermaß an Gruppierungen haben, die mit einzelnen Politikern oder ökonomischen Interessen verknüpft sind, die aber tatsächlich schon kaum noch mal zu verstehen ist, was da passiert. Aber es ist in Haiti anders als zum Beispiel Maras in El Salvador, ist es immer eng verknüpft mit der Elite. Und auch die Finanzierung und Ausrüstung erfolgt wesentlich durch diese Eliten, die an diesen Gangs mitverdienen. Wir haben mittlerweile hochgerüstete Gangs in Haiti. Also die sind so gut ausgestattet wie nie zuvor. Circa 200, sie kontrollieren etwa 60% des Landes. Sie kontrollieren alle Zugänge zu Port-au-Prince, also zur Hauptstadt. Und sind deswegen, also können alle, sie kontrollieren die Grenze zur Dominikanischen Republik, aber sie sind ganz eng verknüpft mit der haitianischen Elite. Also man kann die Gangs nicht erzählen ohne die Politik.
Ja, unter Gang stell ich mir jetzt erstmal was Kriminelles vor und bewaffnete.
Absolut, die sind sehr brutal.
Ja, aber so bewaffnete Gruppe, da stelle ich mir vor, das ist sowas wie eine Miliz, die handelt auf Befehl des entsprechenden Politikers und verprügelt den politischen Gegner. Und bei einer Gang stelle ich mir vor, dass sie in erster Linie von Verbrechen, von Drogenhandel, Gewalt, Schutzgeld, Prostitution leben und vielleicht mal nebenbei für ein bisschen Geld dann halt irgendwelche Leute verprügeln. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich versuche es mal an einem Beispiel zu erzählen, weil das gut recherchiert ist. Es gab in Haiti 2017, 18 eine sehr, sehr große zivilgesellschaftliche Bewegung, die unter jungen Leuten stattfand, die sowohl in Haiti basiert war, als auch in der großen haitianischen Diaspora in Kanada und in den USA. Weil eigentlich ist Haiti ein transnationales Phänomen. Sehr, sehr viele Menschen, Haitianer, leben im Ausland, sind aber eng verbunden mit ihrer Heimat. Diese Bewegung wollte die Aufklärung der Korruption im Rahmen der Erdbebengelder. Das kann man nur an einem Beispiel machen, nämlich an den Petrodollar aus Venezuela. Die Venezuela damals noch unter Chavez hat das eingeführt, dass also befreundete Staaten billig Erdöl aus Venezuela bekommen und das Erdöl auf dem Weltmarkt zu Weltmarktpreisen verkaufen dürfen und die Gewinne dann in soziale Projekte stecken sollten. So etwas gab es auch in Haiti, eine große Summe. Und diese Gelder wurden komplett von der haitianischen Elite entwendet. Dann gab es eine Gegenbewegung junger Leute, die versucht haben nachzuweisen, dass wo dieses Geld geblieben ist. Und es gab wirklich zum ersten Mal in Haiti einen Versuch, also es gab eine Kommission des Parlaments, es gab Gerichtsuntersuchungen, also eigentlich eine Chance, endlich diese korrupte Machenschaften aufzudecken und die Straflosigkeit zu beenden. Dann hat der damalige Präsident Jovenel Moïse, der jetzt im vergangenen Jahr ermordet wurde, eine Gang beauftragt, in einem der Viertel, die sehr stark beteiligt waren an dem Kampf um diese Aufklärung, ein Massaker zu begehen. Das kann man relativ eindeutig nachweisen. Also das war in La Saline, einem armen Viertel von Port-au-Prince. Es sind 70 Leute ermordet worden, es gab schlimme Vergewaltigungen. Es war aber eindeutig, es sollte diese Proteste beenden. Ja, die doch hätten durchsetzen können, dass endlich mal keine Straflosigkeit herrscht. Und so ist es auch gekommen. Das Massaker hat gereicht, um diesen Protest zu stoppen. Gleichzeitig, und das muss man wirklich zusammen erzählen, hat die internationale Gemeinschaft, die in Haiti über die Core Group repräsentiert wird, auch darauf gedrungen, diesen ganzen Prozess zu beenden. Die Core Group besteht aus den USA, Kanada, Deutschland, der EU, Frankreich und der UNO. Die Core Group verwaltet die Gelder, bestimmt, wer Präsident wird in Haiti. Also sie ist eigentlich der zentrale Ort, an dem die Entscheidungen getroffen werden. Auch sie haben nicht darauf gedrungen, diese Korruptionsfälle zu untersuchen, sondern haben stattdessen ihre volle Unterstützung für den Präsidenten erklärt, der aber natürlich über diese Untersuchung zu Fall gebracht worden wäre. Man hat also sozusagen an seine Leute sich gehalten. Also insofern, wenn man ganz ehrlich ist, hängt das alles miteinander zusammen, aber es gibt keine Befehlskette, natürlich. Hm.
Was machen denn diese Gangs, wenn sie jetzt gerade nicht einen Befehl haben, irgendwo ein Massaker anzurichten?
Naja, sie leben natürlich davon, dass sie Entführungen machen. Es findet auf breiter Ebene statt, Entführung von Leuten, von Schulkindern, kleinste Erpressung. Das ist natürlich das, was auch Maras gemacht haben, die haben dann halt 1000 Migranten, die auf dem Weg nach USA waren, einfach 1000 Leute entführt und haben dann von den armen Familien das Geld erpresst. So etwas leben diese Gangs auch und sind sicher auch in Drogengeschäfte involviert. Aber das ist eine Compradoren-Bourgeoisie in Haiti. Man muss davon ausgehen, dass in all diesen Handelsgeschäften, wo Drogenhandelsgeschäften, dass die mit involviert sind. Das ist kein Gangphänomen. Hm.
Es gibt auch, oder also die zum Beispiel der russische Vertreter, der hat kritisiert, dass diese Gangs, dass das so ein bisschen vielleicht von dem politischen Problem ablenken solle. Man solle doch erstmal den Mord am Präsidenten Moïse aufklären. Was ist denn davon zu halten?
Naja, es gab dadurch, dass die UNO ja eine sehr, sehr lange und starke Präsenz in Haiti hatte, also es gibt immer noch einen UN-Sonderbeauftragten für Haiti, der ja auch präsentiert wird in der Core Group. Also die UN ist eine einflussreiche, sozusagen internationale Governance-Struktur in Haiti, weil also Haiti vollkommen von ausländischem Geld abhängig ist. Die UNO hat deshalb eine Sondertagung gemacht des Weltsicherheitsrates zur Lage in Haiti. Und dort gab es eine Debatte. Der derzeitige Ministerpräsident, einen Präsidenten gibt es zurzeit nicht, der Ministerpräsident, der von der Core Group faktisch ernannt wurde, Ariel Henry, hat die UNO angerufen, eine internationale Interventionstruppe nach Haiti zur Bekämpfung der Gangs zu entsenden. Das ist natürlich ein Aufruf gewesen, ihn an der Macht zu halten, weil es gibt schwere Vorwürfe gegen Ariel Henry, dass er in die Ermordung von Jovenel Moïse verwickelt ist. Also das ist alles immer double bind. Ja? Es gibt nichts, was man einfach geradeaus erzählen kann. Dann hat dieser Weltsicherheitsrat getagt, auch aufgrund der Hungerkrise. Und da in diesem Zusammenhang hat der Weltsicherheitsrat und die USA wollten eigentlich durchsetzen, dass der Weltsicherheitsrat eine humanitäre Intervention genehmigt. Darüber gab es Debatten und es war interessant, dass an diesen Debatten eben sozusagen sich doch nochmal zeigte, dass Haiti, dass darüber doch auch ein gemeinsames Gespräch stattfindet. Und da hat also der russische Vertreter, der ja da immer sitzt im Weltsicherheitsrat, gesagt, sich gegen eine humanitäre Intervention, ich setze sie mal in Anführungszeichen, gewandt hat, weil mit der Begründung, dass man ja vielleicht die Ermordung dieses Präsidenten erstmal aufklären solle. Der chinesische Vertreter hat auch eingewandt, dass es ja möglicherweise eine Intervention die Lage in Haiti nur verschärfen würde. Das ist aber auch genau das, was die US-Amerikaner, die eigentlich das Sagen haben, was Haiti anbetrifft, natürlich selber auch wissen. Also es waren Argumente, die vorgetragen wurden, die ja die USA selbst davon abhalten, zu sagen, wir übernehmen eine humanitäre Intervention in Haiti. Die wollen es nämlich selber nicht machen. Also insofern ist das Ganze dann darin geendet. Im Weltsicherheitsrat gab es tatsächlich einen gemeinsamen Beschluss der ansonsten ja nun kriegerisch verfeindeten Parteien zu Haiti, der vorsieht, jetzt Sanktionen gegen Gangleader zu verhängen und sich sozusagen äußert über die dramatische Situation in Haiti und sagt, wir werden das jetzt sanktionieren. Und es ist sozusagen die Möglichkeit offen gehalten, eine humanitäre Intervention in Haiti durchzuführen, aber sie ist noch nicht beschlossen. Also da muss der Weltsicherheitsrat wieder tagen, wenn das dazu kommen sollte. So, das ist der Stand der Dinge. Ich finde das insofern interessant, weil ja eigentlich gar kein gemeinsamer Talk in der UNO mehr stattfindet seit dem Ukraine-Krieg, aber an der Stelle dann doch, ja, weil man auch einfach das Problem hat, dass man irgendwie eine globale Handlungsfähigkeit braucht. Die USA haben die große Angst, sie haben jetzt schon die Vervierfachung der Flüchtlingsboote aus Haiti. Für die USA ist Haiti vor allen Dingen ein Problem, dass sie Angst haben, dass da sehr, sehr viele Menschen flüchten werden. Es gibt ja schon eine sehr große, paar hunderttausend Leute umfassende haitianische Gemeinde in den USA. Also das ist sozusagen, warum die USA immer auf Haiti blicken.
Ja, lange Zeit nach der Moïse-Ermordung war der Montana-Akkord eine Chance oder schien eine Chance zu sein. Was war denn der Montana-Akkord und wie sieht das heute damit aus?
Also Montana-Akkord ist der, es gab eine, nach der Ermordung von Moïse, also das war im Juni letzten Jahres, hat sich die Opposition, die in Haiti existiert, zivilgesellschaftliche Gruppen, Parteien, Einzelpersonen zusammengetan, um zu sagen, wir versuchen eine möglichst breite Vereinbarung zu treffen. Wir wollen nicht wieder einfach Wahlen haben, bei denen irgendeiner mit 14% der Wählerstimmen zum Präsidenten gewählt wird und eigentlich von vornherein illegitim ist. Wir brauchen sozusagen eine Infrastruktur in Haiti selbst, in eine Übergangsregierung, die überhaupt sicherstellt, dass alle an den Wahlen beteiligen können, dass das gerechte und faire Wahlen sind. Also nicht einfach nur eine, damit wieder die internationale Gemeinschaft einen Ansprechperson in Haiti hat, ja, und die dann für Ruhe und Ordnung sorgen soll, was sie nicht kann, sondern wir wollen alles, also so unter haitianischer Führung tatsächlich irgendwie einen Wiederaufbau von öffentlicher Infrastruktur, die legitime Wahlen durchführen kann. Das ist der Montana-Akkord, der sich gegründet hat, der immer von der Core Group abgewiesen wurde. Ja, die haben versucht, mit denen zu reden. Die Core Group hat einfach sich versucht, einen Statthalter zu schaffen in Form dieses Ariel Henrys, ja, und hat mit Montana-Akkord gar nicht zusammengearbeitet. Ich habe das hier mal erlebt. Ich war eingeladen zu einer Debatte über Haiti, die wir online gemacht haben mit der EU. Die EU sitzt ja auch in der Core Group. Und die EU-Vertreterin, die daran an diesem Gespräch zwischen Montana Accord und anderen Leuten aus Haiti online, die EU-Vertreterin erschien zu diesem Treffen online, um ein Grußwort abzugeben und zu sagen, ich muss leider wieder weg. Da saß die Sprecherin von des Montana-Akkord und die hat diese EU-Vertreterin hat sozusagen symbolisiert, mit euch rede ich nicht. Wir sind für Demokratie in Haiti und dann haben wir da eine Demokratie und die Frau geht sofort wieder weg. Also ich war fassungslos über diese Form von Briskierung doch einer extrem wichtigen gesellschaftlichen Kraft, ja, weil sie einfach nur einen Statthalter haben wollen in Haiti. So, Montana-Akkord, weil die Partei, die jetzt die ganze Zeit an der Macht ist, ist eine Partei, die gegründet wurde, um Michel Martelly an die Macht zu bringen. Martelly war der erste Präsident in Haiti nach dem Erdbeben. Der wurde 2011 gewählt in einer gefälschten Wahl. Die USA haben die Ergebnisse so lange fälschen lassen, das ist nachgewiesen, bis dieser Mann sozusagen der zweite Kandidat war und damit in der Abstimmung gewählt wurde mit 13% der wahlberechtigten Stimmen. Also das hat eine Wahlbeteiligung, die ist verschwindend gering. Und Martelly, dem wurde dann der Haiti quasi übergeben mit dem Slogan Haiti is open for business. Er ist wirklich derjenige, der diese ganze Katastrophe dann letztlich zu verantworten hat. Das ist ein Kompassänger, so eine Art haitianischer Schlager. Also das ist auch ein Mensch, der ist ein Statthalter, den man kontrollieren wollte, der gesagt hat, ich öffne mal Haiti radikal für die internationalen Märkte und daran wird Haiti gesunden und wie es gesundet ist, sehen wir ja heute. Und jetzt ist es so, dass, also von daher ist diese Partei, die der da vertritt und zu der auch Jovenel Moïse gehört und die auch jetzt Ariel Henry, die ist eine reine Wahlpartei für diese Figuren, die bislang von der Core Group auch unterstützt wurden. Und für den Montana-Akkord ist klar, die müssen alle zurücktreten. Sie sind involviert in Korruption, sie können nicht sie sind eigentlich auch kein Dialogpartner für uns. Worauf dann die Core Group bestanden hat, ihr müsst euch mit denen einigen. Was jetzt neu ist, ich weiß nicht, ob es hoffnungsvoll ist, aber vielleicht ist, dass tatsächlich jetzt diese UN-Resolution dazu geführt hat, dass nicht nur die Gangführer, die bekannt sind, einer darunter ist sehr bekannt, Jimmy Jerissier Barbecue, unter internationalen Sanktionen stehen, also die können nicht ausreisen, die können nicht Zugriff haben auf ihre Konten. Ich bezweifle, dass dieser Gangführer überhaupt Konten in den USA hat. Aber jetzt ist es zum ersten Mal passiert, dass auch Politiker, die man im Verdacht hat, mit diesen Gangs zusammenzuarbeiten, auch und auf der Sanktionsliste der USA und Kanada stehen. Und da geht es ans Eingemachte. Also Michel Martelly steht auf der Sanktionsliste seit neuestem. Joseph Lambert, ja, das ist der Senatspräsident, der ehemalige. Das sind sehr, sehr Einfluss. Also ein ehemaliger Präsident, ein ehemaliger Senatspräsident steht auf der Sanktionsliste der UNO. Das ist jetzt tatsächlich neu, dass auch die USA sich abkehren offenbar von ihren einzigen Verbündeten, wo sie wirklich nicht zugelassen haben, dass denen an Zeug geflickt wird. Also von daher muss man mal gucken, ob da jetzt sozusagen ein etwas anderes Spiel beginnt, weil sie wissen, sie können keinen Eingriff in Haiti machen, wenn sie mit diesen alten Eliten, die deutlich die Ursache des Problems sind, zusammenarbeiten.